So, Jingle erstmal vorbei. Das ist unsere Folge, wie viel?
Du hast gesagt, heute machen wir Folge 4.
Genau, unsere Speech and Language Podcast 2.0, wie immer mit, oder naja, sagen wir mal, wie meistens, Gäste sind ja auch noch geplant, mit Caroline Selzer und
Anja Herber.
Genau, für heute haben wir uns das Thema
POPT
vorgenommen.
Genau,
von
Annette Fox-Bouyer, psycholinguistisch orientierte Phonologietherapie, aber wie alle wissen, Logopädinnen lieben Abkürzungen, also POPT.
Genau, also ein Konzept, an dem wahrscheinlich niemand vorbeikommt, wenn er
nicht vorbeikommen sollte.
Genau, wenn er Logopädin werden möchte. Ne? Also das heißt, wer in der Kindersprachtherapie arbeiten wird, wer die Ausbildung macht, der kennt POPT, der muss sich mit dem Konzept auseinandersetzen, wenn er phonologische Störungen behandeln möchte oder muss oder je nachdem.
Genau, ja. Ein Konzept, was jetzt wirklich ja schon länger gibt, aber so der Punkt war, bei dem, das fand ich damals so eine deutliche Wende reinkam, weil eben die ganzen Aussprachestörungen nicht mehr rein motorisch interpretiert wurden, sondern nochmal so ganz deutlich wurde, phonologische Störungen sind echt was anderes als Dyslalien, als phonetische Störungen. Deswegen braucht es da auch nochmal ein echtes eigenes Konzept für. Und wie so oft wird das dann aus dem angloamerikanischen Raum übernommen oder dann auch selber entwickelt. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir mal heute grob drüber gucken, was ist so in den einzelnen Phasen los und ein besonderes Auge darauf werfen, wo könnte immer mal so ein Stolperstein sein oder was gilt es nochmal Besonderes zu beachten, Tipps, Tricks und Kniffs.
Mhm, genau. Welche Fehler sollte man vermeiden oder so? Oder was für Überraschungen möchte ich nicht erleben oder könnte man erleben? Also ja, da haben wir ja ein reiches Erfahrungsfeld, ne? Also mit dem Konzept. Genau zu dem, was du eben gesagt hast mit damals, das war glaube ich so um 2004 rum, ne?
Ja, genau, Beginn der 2000er, ja.
Genau, also ich denke mal, ich hatte ja, glaube ich, meine Ausbildung angefangen 2003, 2004 oder so, wenn ich mich recht erinnere. Und so am Anfang im Unterricht, ne, wurde dann eben die Dyslalie-Therapie behandelt, also die man jetzt ja nur noch hauptsächlich für verschiedene Sorten von Sigmatismus, Schetismus oder sowas in der Art verwendet. Also rein phonetische Störungen. Und ich war gerade im Unterkurs der Logopädie-Ausbildung hier bei uns an der Schule auch und da kam es dann plötzlich zu diesem sogenannten Paradigmenwechsel. Ja. Ne? Also, dass wir nicht mehr sagen, es ist eine Dyslalie, wir haben einen Kapazismus, wenn das K durch T ersetzt wird oder wie auch immer, oder einen Lambdazismus, wenn das L in irgendeiner Form nicht gebildet wird, sondern phonologische Störungen sind einfach was ganz anderes, ne? Also ganz neu definiert und dass man das jetzt auch ganz anders behandelt. Also das war jetzt bei uns im Kurs, glaube ich, so. Ich habe wirklich genau diesen Switch mitbekommen. Wir hatten noch den ganzen Unterricht, ne, damals bei Katrin, wo es wirklich um diese ganzen unterschiedlichen Dyslalien ging. Ne? Und dann wurde gesagt, nee, alles, was jetzt nicht was mit konkreten Lautfehlbildungen motorischer Natur zu tun hat, das ist phonologisch. Und das war schon wirklich sehr spannend und habe ich als sehr eindrücklich in meinem Gedächtnis abgespeichert, ne? Weil sonst wäre mir wahrscheinlich gar nicht so bewusst, dass es diese beiden Sachen gibt, wie die, ne, aufeinander bezogen sind überhaupt, ne? Die Dyslalie-Therapie und POPT. Also echt, fand ich schon vorteilhaft, dass ich das so mitbekommen habe. Genau.
Ja, ich würde das Ganze fast revolutionär nennen in der Logopädie, weil es sich auch so lange hingezogen hat, bis das gefühlt in der letzten Ecke angekommen ist. Ich habe ja Ende der 90er Jahre meine Ausbildung abgeschlossen und wir haben den Begriff Dysphonemie als Ergänzung zur Dyslalie kennengelernt, wenn es eben keine motorische Problematik gibt, warum der Laut nicht da ist, sondern schon mit der Idee, es gibt eine phonologische Störung und die hieß bei uns Dysphonemie. Das hatte die Lehrlogopädin aus dem niederländischen Raum mitgebracht. Und von daher kannte ich das ganze Konstrukt phonologischer Störung versus phonetische Störung. Aber wir haben halt ein bisschen Minimalpaartherapie kennengelernt und wussten, dass man echt Wert auf auditive Differenzierung legen sollte. Aber dieses ganze Konzept POPT, was man dann wirklich in verschiedenen Phasen mit unterschiedlichen Zielsetzungen bearbeiten kann oder wie man so phonologische Störungen so bearbeiten kann.
Genau, oder warum man das dann macht, dass es ganz andere Hintergründe hat, dann,
ja,
als wenn ich einfach nur versuche, einen Laut anzubahnen, der nicht gebildet werden kann oder gewähnt nicht gebildet werden kann. Also super spannend, auch spannend zu sehen, wie das Ganze so in Entwicklung ist. Ne? Also dass man nicht sagen kann, ja, das ist jetzt so und so und es gibt diese Dyslalie und die wird es irgendwie auch die nächsten 100 Jahre noch geben. Nein, ne? Also das zeigt, dass man eben auch flexibel sein muss. Interessanterweise, damals war es ja so, dass sich manche Leute dann auch ein bisschen geweigert hatten, sich überhaupt um diese neuen Sachen zu kümmern und einfach mit dem alten Kram weitergearbeitet haben. Ich kenne Leute, die bis heute irgendwie Dyslalie bescheinigen, teilweise auch so Ärzte, ne, die draufschreiben, multiple Dyslalie oder keine Ahnung, oder was, ne, also universelle Dyslalie oder, ne, also multiple, die gibt es ja auch tatsächlich noch, aber die universelle gibt es eigentlich nicht mehr per Definition.
Also dieses ganze Konstrukt Dyslalie.
Aber manche haben sich, wie gesagt, obwohl das Anfang der 2000er war, meiner Meinung nach eben 2004, wo auch dieses Buch rauskam, was wir auch gleich gekriegt haben. Genau, das hat sich teilweise bis 2023 gehalten, der Begriff Dyslalie oder universelle Dyslalie, obwohl er wirklich gar nicht mehr aktuell ist. Naja. Gut, ja, jetzt.
Wir gucken wieder in die aktuelle Zeit.
Genau, die aktuelle Zeit, aber vorher ein kleiner musikalischer Exkurs. Ja, genau, dann gehen wir mal kurz darauf ein. Wie läuft denn das Konzept so ab? Also ich denke mal, das ist so gut wie jedem bekannt, der sich der über den Unterkurs hinaus ist oder der am Ende des ersten Semesters im Unterkurs ist, bevor er Patienten übernimmt. Ne? Also einfach POPT, der grobe Ablauf, wenn wir das kurz mal klären.
Genau, könnten anfangen mit der bei mir im Kopf immer noch als Vorübung abgespeicherten, inzwischen in der Literatur als Vorphase titulierten Aktion. So diese deutliche Trennung zwischen der Semantik und der Wortform. Und da finde ich, ist oft schon die erste Herausforderung auch für die Logopädinnen und Logopäden, wenn die Kinder eben nicht sofort es hinkriegen, ihre eigenen Fehlbildungen als oder Ersetzungen als falsch zurückzuweisen, sondern erstmal immer fröhlich sagen, ja, das passt. Ne? Ich denke, die meisten kennen die Spielidee. Eine Handpuppe oder wer auch immer darf die mitgebrachten Sachen nur fressen, wenn sie richtig ausgesprochen werden. Und die Therapeutin nähert sich von weit außen immer weiter an das korrekte Wort an und hat schlauerweise Begriffe ausgesucht, in denen die Ziel- und Ersatzlaute drin vorkommen. Oder hauptsächlich die Ziellaute natürlich, um dann in der letzten Gegenüberstellung zu evozieren, dass das Kind auch bei dem eigenen Ersatzlaut sagt, nee, so heißt das ja nicht. Und das wäre ja auch eigentlich typisch für Phonologiekinder, dass die in der Fremdwahrnehmung das super hinkriegen, aber eben in der Eigenwahrnehmung
nicht. Also so typisch dieses, wenn ich das Kind sagt Dabel und wenn ich dann sage, genau, das ist eine Dabel und dann sagt das Kind, nein, das ist keine Dabel, das ist eine Dabel.
Genau, so, in der Literatur bekannt als das FIS-Phänomen.
Genau, ne? Also das ist ja auch wirklich das zentrale Bezeichnendste irgendwie, ne, für diese Störung, kann man sich auch gut merken. Genau.
Und im besten Fall kriegen die Kinder das eben hin, aber
relativ flott teilweise. Ja, genau, ne? Gleich beim ersten Mal, ne? Wenn ja, man da irgendwie genau. Wörter nimmt, von weit entfernt, immer mehr annähert, dann den Ersatzlaut einsetzt und dann den Ziellaut und dann soll das Tier oder die Handpuppe das lecker finden, sozusagen, vorher nicht.
Mhm. Aber manchmal fällt das den Kindern eben doch schwer und ich glaube, das ist auch wirklich die Idee, die dahinter hinter dieser Übung auch steckt. Es muss erstmal die Semantik von der Wortform getrennt werden und viele Kinder müssen erstmal drauf kommen, dass man nicht nur, ach, ich weiß, was es ist, denkt, sondern nochmal wirklich genau hinhört, wie wird das denn auch, wird das denn jetzt richtig ausgesprochen und auf diesen formalen Aspekt von Sprache nochmal fokussiert werden.
Genau, also das ist so, wie es regelrecht laufen würde. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt die einzelnen Phasen durch und auf die Stolpersteine kommen wir später. Ne? Also wäre so die Idee, oder?
Ne? Könnten auch sofort überlegen, was macht man, wenn da jetzt jemand...
Gut, dann bleiben wir noch mal kurz bei der Vorphase und überlegen, okay, also das funktioniert idealer, also nicht so, wie es idealerweise gedacht ist, ne? Sodass das Kind dann gleich sagt, man sagt dann...
Dabel,
nee, schmeckt nicht, also... oder. Und Gabel, ja, jetzt kann irgendwie der Jammerlappen, die Jammerlappenhandpuppe irgendwie das essen. Also genau, das wäre der Idealfall, ist auch häufig so, aber eben manchmal auch nicht gut.
Erster Schritt wäre ja, man macht das einfach nächste Stunde nochmal.
Genau.
Also einfach nochmal wiederholen. Für die meisten ist ja was sie dann schon zum zweiten Mal machen, eine andere Aufgabe, als wenn man es zum allerersten Mal probiert. Also grundsätzlich die Aufgabe nochmal anbieten, könnte schon der erste Schritt sein.
Mhm.
Oder schlägt Frau Fox vor, dass man zwei Handpuppen oder andere Figuren nimmt, die jeweils den Realgegenstand oder die Bildkarte, die man dabei hat, benennen und eine benennt es richtig und eine Figur nicht.
Mhm.
Und dann soll das Kind darauf reagieren.
Wie?
Indem es da auch nochmal deutlich sagt, das war jetzt richtig, der Bauer kann das Tier in den Stall stellen oder in den Kochtopf kommen die Sachen oder in die Einkaufstasche oder wie man es eben verpackt. Genau. Und dann eben auch erstmal sagt die andere Figur das ganz mit also weit entfernt verfremdet von der Silbenzahl her, von den Lauten, die da drin sind. Und bei weiteren Durchgängen wird es eben auch immer näher, dass dann wirklich einmal der Bauer Gabel und einmal Dabel sagt. Und dann sollte das Kind eben nicht sagen, oh, die haben beides Gleiche gesagt.
Sondern eben die Gabel zurückweisen.
Ja.
Genau. Was mit zwei Handpuppen dann.
Genau. Oder ich glaube, auch eine Idee wäre, der Bauer ruft die Tiere in den Stall. Genau. Oder die Handpuppen packen was ein.
Mhm. Ja. Genau. Also Handpuppen-Idee.
Mhm.
Handpuppen essen etwas oder auch nicht. Oder packen was ein. Aber was weiß ich, was die machen. Ne? Die Handlung kann ja frei gewählt werden. Oder eben, genau, Bauer und Tiere in den Stall. Also das heißt, es muss nur etwas sein, wo man dann in einer bestimmten Weise reagiert oder eben auch nicht. Ne? Also eben nur positiv reagiert, wenn das Wort ganz korrekt ausgesprochen wurde. Kurze Frage nochmal zur Vorphase. Also du hast ja gesprochen von den Wörtern, die erst ganz verfremdet werden, sich dann immer mehr annähern und am Ende bildet das Kind ja dann das Wort mit dem Ersatzlaut und ganz am Ende mit dem Ziel, nicht das Kind, sondern die Therapeutin macht es mit dem Ersatzlaut vor, soll noch abgelehnt werden, also die eigene Fehlbildung soll zurückgewiesen werden und dann wird es erst mit dem Ziellaut angeboten, also so wie das Wort halt normalerweise ist. Mhm. Kannst du gerade mal so eine Annäherung von weit nach nah aus dem Ärmel schütteln?
Ja,
und zwar vielleicht...
schlag mal eins vor.
Ein Wort?
Mhm.
Genau, also zum Beispiel das Kind hat eine Vorverlagerung, kürze Tür, also relativ häufig vorkommende, einfache Geschichte, genau. Und das Wort könnte dann beispielsweise...
Zweifelsfall die Kuh.
Kuh oder Kiste.
Kiste.
Das ist jetzt gemein.
Ja. Also, wenn... haben wir ein Bild oder eine kleine Kiste und die Aufgabe ist, dass die erst ins Regal kommt, wenn ich das richtig sage, und dann nimmt der Jammerlappen die endlich an und kann sie in sein Regal stellen, ne, weil er da alle Sachen reintun will. Also, dann frage ich zuerst, hör mal genau, darf er die jetzt reinstellen? Bushi. Da habe ich also die Vokale anders und wirklich ganz andere Konsonanten.
Genau.
Genau. Man hätte jetzt nochmal nur eine Silbe oder gleich vier Silben
und,
machen können.
Und muss auch, kein Pseudowort sein, sondern kann völlig entfremdet sein. Ne? Also man muss sich da nicht an bestimmte Regeln halten, die ja für Pseudowörter gelten würden. Ja. Aber dazu kommen wir später. Mhm. Ne?
Dann würde man vielleicht schon mal die Vokale annähern und fragen, ist es Schiefe?
Nö.
Nein, immer noch nicht. Ist es Biete?
Nee.
Immer noch nicht. Ist es Biste?
Nö.
Ist es Tiste?
Nein.
Ist es Kiste?
Ja.
Juhu, genau. Okay.
Also so würde es idealerweise laufen, ne? Mhm. Dass es gleich beim ersten Mal klappt. Und wenn es nicht klappt, dann kann man sich ja irgendwie so behelfen, wie du das gerade erklärt hast. Jetzt machen wir, bevor wir zu Phase 1 kommen, nachdem wir die sogenannte Vorphase jetzt abgeschlossen haben, kommt ein bisschen Musik wieder. Genau, übrigens, heute ist Samstagnachmittag, ne? Also, du weißt es.
Wunderschöner Sonnenschein.
Wunderschöner Sonnenschein, vorhin Hagel. Und das, was man so im Hintergrund hört, das sind die Waschmaschinen, die die Wäsche der Nachbarn waschen. Ja, könnte ein wenig ruhiger hier sein. Aber das, genau, das echte Leben einfach. Wir sind ein Podcast aus dem echten Leben.
Real life.
Genau, real life. Okay.
Juhu, jetzt Phase 1 geht los.
Phase 1, genau. Und dabei geht es darum, dass das Kind lernt, Ziel- und Ersatzlaute zu identifizieren oder zu differenzieren, also
genau,
voneinander zu unterscheiden.
Genau. Und zwar möglichst auf auditive Art und Weise. Also wenn es das immer nur anhand des Mundbildes kann, ist das zwar erstmal nett, aber noch nicht das Ziel erreicht.
Insofern sollte man sich wirklich etwas vor den Mund halten. Also nach Möglichkeit etwas, was aber noch durchlässig ist und den Schall nicht so sehr herausfiltert. Also man so die Idee, einen Stickrahmen zu nehmen,
ja,
vielleicht,
genau.
Was ja ein bisschen ulkig klingt, weil wer stickt heutzutage noch, ne?
Ja,
gibt es so Leute?
Ja, ach, auf jeden Fall.
Ja.
Vielleicht in der älteren Generation noch mehr, aber ne, der gute Tipp aus der hörgeschädigten Pädagogik, ne, oder gehörlosen Pädagogik, um das Mundbild zu verdecken, aber ja.
Genau, also Mundbild wird verdeckt, damit ausschließlich der auditive Kanal genutzt wird. Um die Laute zu identifizieren, differenzieren, wie nennen wir es lieber? Beides zutreffend.
Genau, beides ist zutreffend. Sie müssen ja voneinander unterschieden werden.
Also differenziert.
Genau.
Und aber man identifiziert den jeweiligen Laut, der vorgegeben wird. Ne?
Und ja auch aus immer komplexer werdenden Strukturen heraus muss er identifiziert werden.
Also das Identifizieren vielleicht noch ein bisschen näher dran an dem, was tatsächlich passiert. Also genau, wir haben die auditive Modalität im Vordergrund, haben aber als mehr oder weniger Hilfestellung oder was dem Konzept immanent ist, das sind ja die sogenannten Lautsymbole. Da schlägt Frau Fox einige vor. Ne? Man kann die aber auch jederzeit nach eigenem Geschmack oder je nachdem, was das Kind gut findet, ein bisschen verändern. Ne? Also wenn zum Beispiel das Kind sagt, für das R ist das Weckergeräusch ihm nicht so recht. Also wir nehmen vielleicht was anderes. Wie klingt das denn? Aber
oder welche Kinder, ne, können wirklich mit K und dem Holzhacker was verbinden?
Wann hört der so selten Holzhacker?
Ja, ja, genau. Ne? Also ich habe echt gute Erfahrungen damit gemacht, die Kinder erstmal zu fragen, ob die selber eine Idee haben, wonach hört sich das denn an, wenn man sowas hört. Und die meisten haben eine gute Idee. Und wenn sie keine haben, dann kann man ja auch die Vorschläge nutzen, die von, was weiß ich, Frau Fox oder auch von, von anderen Verlagen da sind.
Spricht nichts dagegen. Ne? Manchmal haben sie halt auch sehr seltsame Ideen, sodass man sagen kann, also das Symbolbild und der Laut haben nicht mehr viel miteinander zu tun. Das könnte dann auch schwierig werden, vor allen Dingen, wenn viele Laute betroffen sind. Ich hatte da mal ein Kind ziemlich viel plosiviert und dann irgendwie... Das war das Dachsgeräusch oder was weiß ich was, ne? Also schon so, dass man jetzt nicht unbedingt gleich drauf kommen würde, was dann tatsächlich zu Identifikationsproblemen oder Zuordnungsproblemen halt führen kann, ne? Also gut, das zur Auswahl der Symbole, die sind halt auch dabei, hat auch so einen Hilfestellungscharakter, ne? Oder beziehungsweise man muss ja in irgendeiner Form sagen, das ist das oder das, wenn man keine andere Bezugsgröße hat, außer eben das Lautsymbol.
Ne? Wir brauchen Material, worüber wir mit abgesprochenen Begriffen reden können. Genau. Ne? Also wir müssen ja irgendwie über die Laute, um die es jetzt gehen soll, reden und dann ist...
Weil ja eben die Identifikation noch nicht funktioniert. Ne? Also das heißt, wir brauchen schon so gewisse methodische...
oder Hilfestellung.
Hilfestellung, ne? Mittel, und, Materialien oder wie auch immer man das dann nennt. Ne?
Und die Kinder, üblicherweise sind es Kinder, die noch nicht in die Schule gehen, die mit den phonologischen Auffälligkeiten in der Logopädie aufschlagen, sodass wir jetzt auch nicht einfach sagen können, wir nehmen da die Namen der Buchstaben. Ja. Das passt ja auch nicht. Was sagen wir denn
bei Genau, also wir brauchen sowas. Also das ist absolut notwendig. Mhm. Also das ist nicht nur nice to have, sondern irgendwie must have. Ne?
Und neben dem Symbol und dem auditiven Eindruck kann man das Mundbild total gut dazu nehmen.
Als Hilfestellung dann
als
wiederum?
Als Hilfestellung und auch, um dem Kind einen multimodalen Eindruck der Laute zu vermitteln.
Genau, was auch gut ist dann beispielsweise, dass man den Lauten auch noch andere Charakteristika irgendwie zuordnet. Ne? Zum Beispiel bei K, T, T knackt vorne, K knackt hinten. Ne? Damit man da noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen kann und nicht nur falsch, richtig, richtig falsch oder so in der Art, ne? Sondern sagen wir, jetzt überleg noch mal, wo hat das denn bei mir geknackt? Eher vorne, wie beim Tropfen, T, ne? Oder wie beim Holzhacker hat es hinten geknackt. Dafür könnte man das Ganze auch noch mal größer aufbereiten, indem man Erfahrungen mit vorne und hinten machen lässt. Ne? Oder auch mal vielleicht einen kleinen sprechphysiologischen Exkurs in die Artikulation macht. Ne? Also was macht denn die Zunge beim Tropfengeräusch und so. Ne? Das kann man irgendwie methodisch sehr strukturiert unterfüttern. Muss aber teilweise auch gar nicht so ausführlich und so exakt sein. Ne? Aber es gibt eben... viele total, Möglichkeiten.
Ja. Es ist total hilfreich, um Feedback geben zu können, eben differenzierter als nur zu sagen, das war falsch oder richtig.
Ja.
Es ist
und bringt das Kind auf die Spur.
Ne? Genau, sinnvoll für Hilfestellung und unbedingt notwendig ist da alles, was man aus dem Phonetik- und Linguistikunterricht an Wissen über die distinktiven Merkmale der Laute mitgebracht hat, weil darum geht es ja.
Genau, und ich habe auch schon tatsächlich Studentinnen oder Schülerinnen, Schüler, Studenten, Studierende erlebt, die dann auch wirklich erstmal so ein bisschen was über die Sprechphysiologie erklärt haben, Mund, also oder auch einen Sagittalschnitt gezeigt haben, also kindgerecht angepasst, ne, sodass dann einfach auch klar ist, aha, darum geht's, ne? Also die das wirklich auch sehr sinnvoll nutzen, obwohl das schon auch so ein bisschen noch so die höhere Schule ist, ne? Also muss nicht jeder sofort gleich machen können, ne? Weil es ja eben auch hauptsächlich ums Hören geht, ne? Und nicht unbedingt um die Lauteigenschaften. Aber gut, um da mal weiterzugehen, wir sind zunächst mal, fangen wir mit dieser Lautidentifikation auf der Lautebene an, eben mit den Lauten, die betroffen sind. In der Regel differenziert man Ziel- und Ersatzlaut oder Ziel- und Ersatzlaute voneinander. Und dann geht man weiter in den verschiedenen linguistischen Ebenen, geht von da aus auf die Silbenebene. Zunächst mal setzt man den Laut initial, dann final, dann medial. Das ist also die normale Hierarchie. Initial ist der Laut am leichtesten zu hören, final
unter Umständen auch.
Auch noch leichter und medial ist am schwierigsten. Dann geht man weiter auf die sogenannte Pseudowortebene, wobei Frau Fox vorschlägt, dass man sogenannte legale Pseudowörter nimmt, die von der Lautstruktur in der deutschen Sprache rein theoretisch vorkommen könnten, aber eigentlich keinen Sinn machen. Ne?
Ja.
Und da wird man auch immer komplexer, beginnt halt erstmal mit einfacheren Pseudowörtern, könnte die dann auch noch mehrsilbig gestalten. Irgendwo kann man dann auch
mal eine, genau. Oder wie auch immer.
Und irgendwo könnte man dann auch eine Grenze setzen, wenn man merkt, jetzt reicht's mal. Also zu komplex muss man nicht werden. Also man muss nur auf den Aufbau der Wörter achten. Und da beginnt man dann auch wieder initial, final, medial mit dem Laut. Ne? Das ist so die hierarchische Steigerung. Dann kann man es dann irgendwann auch gemischt anbieten.
Ja, ne? Frau Fox sagt immer, zügig mischen.
Genau, und am Ende geht es dann um Realwörter, wo die Laute eben identifiziert werden müssen.
Ne? Genau, in welchem von den Wörtern her, welcher Laut ist dann da drin? Und da haben wir dann die Herausforderung, dass die semantische Ebene nochmal dazu kommt. Und da finde ich, ist so der Blick nochmal auf das Modell so gut von Stackhouse und Wells, was ja dem ganzen Konzept so zugrunde liegt. Und was auch nochmal so deutlich macht, warum wir gerade so diese Pseudowortebene als ganz wichtigen Punkt dazwischen haben, weil es eben zuerst darum geht, die Laute zu identifizieren und es geht um die Phonologie des Wortes, ne? Und nicht um die Bedeutung.
Genau. Okay, gut. Also das war jetzt die Phase 1. Jetzt normalerweise Ziel- und Ersatzlaut wird differenziert, aber es gibt auch so Fälle. Also wir gehen jetzt nicht auf die ganz speziellen Fälle ein. Wir gucken uns jetzt nicht die Inkonsequenzstörung ein. Wie behandeln wir die? Wir gucken uns auch nicht die Kontaktassimilation an, die ja nochmal einen ganz eigenen Bereich in der Therapie darstellt. Das muss man wissen. Aber beispielsweise sowas wie eine Plosivierung. Also jemand plosiviert.
Die Frikative.
Ne?
Also einige oder viele.
Einige oder viele oder alle wie das auch immer ist. Und je nachdem, ob es einige, viele oder alle sind, ist es entweder noch physiologisch, aber verzögert, entweder noch physiologisch oder physiologisch verzögert eben, ne? Oder eben unphysiologisch, also pathologisch. Das heißt, wenn alle Laute betroffen sind oder die Plosivierung außerhalb der Artikulationszone stattfindet, also Sonne, Konne oder so ähnlich, ne, dann ist das auch pathologisch, aber das ist jetzt nur so ein kleines Randthema. Aber
wichtig zu sagen, ist der einzige Prozess, der sowohl als auch sein kann. Ansonsten sind Prozesse immer entweder physiologisch oder pathologisch.
Spannende Info nochmal, ne? Gut fürs Examen. Naja, und gut.
Da haben wir ganz schön viele Laute.
Da haben wir viele Laute, genau. Und das Besondere eben an der Plosivierung ist, der Ersatzlaut wird nicht mit identifiziert, sondern nur die verschiedenen Frikative voneinander.
Ja, ja.
Genau.
Genau. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist so die Idee, dass das Kind nicht die Schwierigkeit hat, den Plosiv und den Frikativ zu unterscheiden, sondern dass die Idee der Schwierigkeit ist, die Frikative untereinander zu differenzieren und deswegen ein oder mehrere Plosive genutzt werden. Und dann leuchtet es auch ein, warum die Plosive gar nicht diesen Kontrast bilden, sondern die Frikative untereinander den Kontrast und die Differenzierung brauchen.
Genau. Und je nachdem, wie viele das sind, ob es nur wenige sind oder ob es ganz viele sind, werden halt die Frikative nacheinander eingeführt, ne, so viele wie es halt sind, bis es dann tatsächlich alle sind, die betroffen sind. Ne?
Ja.
Aber wie gesagt, man kann dann auch nicht gleich hergehen mit einem Kind, wo alle betroffen sind, alle einzuführen. Ne? Da würde ich sagen, man beginnt erstmal mit zwei, drei, dann sammelt man die alle zusammen, bis man sie alle beieinander hat und dann eben auch bis auf die Realwortebene voneinander unterscheiden konnte. Genau.
Und die Kinder können tatsächlich oft dann auch locker 6, 7 Laute Frikative vor sich haben mit den Symbolen und kriegen das dann mit entsprechender Übung wirklich hin.
Genau, und das Tolle ist ja, sowas ist ja gleichzeitig auch phonologische Bewusstheit. Ne? Also muss man sich vor Augen führen. Das macht man zwar dann meistens extra noch bei Kindern in der Therapie, aber das erfüllt ja schon irgendwie diesen Zweck. Gut, Phase 1 abgehakt.
Jupp.
Gut, dann Intermezzo. Phase 2, mhm. POPT. Was genau. passiert hier? Was ist das Ziel?
Ja, da sind wir beim motorischen Programm oder motorischen Programmieren.
Im
Modell von Stackhouse und Wells, wenn wir uns das angucken. Und tatsächlich kommen wir von den rezeptiven Aufgaben jetzt zum produktiven. Das Kind soll den Laut imitieren. Und bei der Fortbildung, die ich bei Frau Fox damals Anfang der 2000er gemacht habe, kamen wir uns echt ganz schlau vor, indem wir gefragt haben, aber wenn das Kind doch den Laut gar nicht bilden kann, dann muss es doch was Motorisches sein, war so dann die Überlegung. Ne? Mhm. Und Frau Fox hat dann ganz klar gesagt, naja, wenn das ein 4- oder 5-jähriges Kind ist, was die, für den der Bedeutungsunterschied der Laute nicht klar ist und es hat einfach noch nie K gemacht, dann
wird es wohl schwierig sein,
ja, genau, für das Kind. Dann wird das wohl auch mal einen Augenblick lang schwierig sein. Ja. Und aus diesem Gedanken heraus kommt diese Phase 2, bewusst dieses Lautmuster einmal abrufen. Aber tatsächlich ist es ja wirklich so, dass die meisten Phonologiekinder die Laute, die sie in ihrem Prozess ersetzen, irgendwo anders entweder dann doch machen oder ganz unproblematisch sind die Laute stimulierbar, weil es ja tatsächlich in der Ausführung der Motorik gar kein Problem gibt.
Und wenn es dann so leicht dann doch nicht stimulierbar ist, dann gibt es auch die Möglichkeit, so ein bisschen anzubahnen. Ne?
Ja,
also das genau. kann man kann ja immer so ein bisschen Methodenmix macht, wenn man merkt, wenn man feststellt, ja, also da brauche ich, glaube ich, noch ein paar andere
genau, das
hilfreiche
kann
Sachen
sein,
dazu.
Dass das Kind einfach wirklich diese, ich mache diesen Laut erst ein paar Mal ausprobieren muss und da Hilfe braucht, wie mache ich das eigentlich, aber eben nicht, weil es das motorische Problem ist, sondern weil dieses Lautmuster noch gar nicht richtig so abgespeichert ist, weil es der Laut hat bisher keinen Bedeutungsunterschied gemacht.
Und wurde deswegen nicht benötigt.
Nee, genau.
Ach, so kann man sich das vorstellen, ne?
Ja.
Okay, gut. Also das heißt, das Kind soll jetzt die betreffenden Laute, also im Fall der Plosivierung wären es die unterschiedlichen Frikative, die betroffen sind, oder im Fall einer Vorverlagerung k, g, t, d, sind es die Ziel- und Ersatzlaut jeweils. Und das Kind soll die jeweils im Kontrast zueinander bilden.
Genau, gerne imitieren, also wirklich, ich sage das vor und das Kind sagt das zügig nach.
Sag mal vor.
K. Mach mal nach.
K.
Mach mal t.
T.
K. K. T. T. Genau, und
relativ also, oder ich würde so machen, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich mache dir jetzt zwei Laute vor, ne? So, und dann machst du die immer nach und danach schmeißt du dann irgendwie deine Murmel in die Murmelbahn. So ist es ja vom Spiel her auch erklärt im Fox-Buch. Ich sage zum Beispiel, jetzt du.
Genau. Also ich denke, wichtig ist, dass der Zeitraum zwischen den einzelnen Lauten nicht so groß ist. Der kann so eng sein im direkten
wie
Kontrast.
Wie ich eben gemacht habe. Oder eben, mach erstmal dies, dann mach das.
Genau. Aber nicht so super geschickt ist, wenn das wenn die spielerische Verpackung so dominant ist, dass nur alle 2 Minuten mal ein Laut imitiert wird, dann kommt so dieser Kontrast nicht so deutlich raus.
Genau.
Aber wenn zwischendurch einfach nur noch einmal gewürfelt oder der Ball hin und her gerollt wird oder die Murmel läuft los, also wirklich eine sekundenkurze Handlung dabei ist.
Ne? Also zum Beispiel so k.
No.
Murmel,
t,
t, Murmel.
Genau.
Oder?
Ja.
K, t,
Murmel, t, k. Andersrum.
Nein, das hast du jetzt aber falsch nachgemacht, Mensch.
Genau.
Ja. Gut.
Also da geht es auch noch gar nicht darum, dass die Laute phonetisch super korrekt sind. Also wenn wir jetzt uns die Frikative angucken bei der Plosivierung, dann ist das überhaupt nicht schlimm, wenn in dem Moment in Phase 2 sch oder s oder so noch ein bisschen lateral gebildet werden, weil die Laute ja vorher noch gar nicht in ihrer Bedeutungsunterscheidung eine Relevanz hatten. Und dann können die auch ruhig noch mal phonetisch ein bisschen abweichen.
Aber sie sollten halt in jedem Fall einen Unterschied machen.
Ja,
ne?
Genau. Also bei K und T sollte ganz deutlich sein, der eine ist vorne und der andere hinten.
Knackt vorne, knackt hinten, haben wir vielleicht schon vorher eingeführt. Ne?
Ja, unbedingt.
Genau.
Ne? Also die distinktiven Merkmale sollten deutlich werden, aber man muss sich in dem Moment nicht drauf stürzen, ob jetzt das S wirklich korrekt oder interdental oder adental oder sonst wie ausgesprochen wird. Das hat da keine Relevanz und sollte auch nicht verwurschtelt werden, weil es ja um die phonologische Seite geht und eben nicht um die phonetische.
Genau, also dann, wir sind dann zunächst mal auf der Lautebene, kt, und dann kann man, dann geht man auf die Silbenebene, initial, final, medial.
Ja, kann man, manchmal sind die Silben gar nicht so nötig, wenn die Kinder das relativ
unproblematisch. Genau, aber man kann es ja schon mal ein bisschen ausprobieren trotzdem. Also eigentlich ist es schon so vorgesehen, über die Silbenebene gehen wir aber nicht hinaus. Nee. Das heißt also, nach der Silben immer gut, zweisilbig kann es schon mal sein, wenn man halt praktisch den Laut in der Mitte hat, AK oder sowas, dann ist automatisch zweisilbig, ne? Aber sagen wir mal wirklich nur minimal.
Genau, und das reichen auch Vokale. Also ne, wir müssen da nicht mit Silben und anderen
Lauten. Ja, ja, genau. Also und auch keine Pseudowörter, sondern wirklich nur zum Beispiel, wir machen es nochmal kurz vor am Beispiel, ne? Ta, ka.
Ta, ka.
Ko, ti.
Ko, ti.
Und Akaata.
Akaata.
Genau, das war jetzt schon medial, ja, was ja schwierig ist, als einfach erstmal. Ja. Ich bin um eins verrutscht. Zum Beispiel Ott. Ok.
Ott. Ok.
Würde noch vor medial kommen.
Ja, aber also für, fürs Produzieren in dem Fall gar nicht so relevant, weil es ja eigentlich eben motorisch unproblematisch sein sollte.
Genau. Ja, sonst noch irgendwas, worüber könnte man noch stolpern in der Phase 2? Eigentlich war es das soweit. Also wichtig ist eben im Kontrast zueinander und nicht eine halbe Stunde brauchen oder irgendwie ein paar Sekunden, also sagen wir mal, selbst 10 Sekunden ist noch ist schon zu viel irgendwie als zwischen dem Kontrast. Ne?
Weiterhin bleiben die Symbole wichtig und eben alles, was man bisher an distinktiven Merkmalen schon erarbeitet hatte in kindgerechten Begriffen, ist ja nach wie vor relevant, um diese, um die Laute zu differenzieren und auch um Feedback zu geben.
Genau.
Mensch, das hast du aber super jetzt hinten geknackt.
Das hat ja super.
Die Zunge vorne toll hochgetippt.
Genau.
Also ne, diese Begrifflichkeiten.
Gerade bei den Lauten, an die das Kind eigentlich normalerweise nicht bildet. Ich meine, wenn das Kind da die Fehlbildung richtig macht, muss man nicht so doll loben, aber genau, das hast du jetzt super gemacht. Das eine knackt ja vorne und beim hinten knacken hat auch super geklappt oder so. Ne?
Genau. Also, dass man diese Begrifflichkeiten nicht mit Phase 1 fallen lässt, sondern die brauchen wir für Phase 3 wieder, zu der wir gleich kommen, aber die haben eben auch in Phase 2 eine ganz große Bedeutung.
Ne? Genau, vor Phase 3 jetzt noch ein Break. Es wird Frühling, der Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte.
Genau, aber wo waren wir stehen geblieben?
Phase 3.
Um POT ging es, glaube ich, Phase 3 sind wir jetzt. Genau, also in der Phase 3 geht es?
Gemischt um rezeptive und expressive Anforderungen, aber ganz klar stehen expressive Anforderungen deutlich im Vordergrund. Jetzt geht es darum, dass das Kind wirklich den Laut, den das Wort braucht, um seine Bedeutung zu erhalten, auch dort einsetzt. Ich finde auch immer super wichtig, dass man den Eltern transparent macht, was man gerade in der Therapiesituation von den Kindern erwartet. Also sie darauf einstellt, dass es erstmal eine ganze Zeit lang mit Phase 1 wirklich um Höraufgaben geht und sie auch zu Hause noch nicht erwarten sollen, dass die Kinder die Laute, die sie manchmal ja wirklich können, schon richtig bilden oder die Eltern dann Wörter ständig nachsprechen lassen mit der Idee, na, der kann das doch. Ja, nachsprechen vielleicht, aber wo der Laut wann wie hinkommt, wird eben erst in Phase 3 bearbeitet und klappt umso besser, je ausführlicher und je ausführlicher Phase 1 ist und je besser die Kinder das können. Ne? Ich erinnere an dieser Stelle an das 80%-Kriterium, um von einer auf die andere Ebene überzugehen. Und je besser das in Phase 1 funktioniert, desto besser läuft dann auch Phase 3. Und genau, ich finde, dass diese Transparenz ist für die Eltern oft wichtig.
Dass die nicht denken, ach ja, jetzt hört das Kind immer, aber was passiert jetzt? Oder?
Ja, ja, oder die sofort denken, jetzt ist das Kind doch bei der Logopädin, jetzt soll es mal sprechen.
Ja, ne? Genau. Ne? Also dass man das Konzept oder die Hintergründe vom Konzept auch tatsächlich in der Elternarbeit bespricht. Mhm. Ne? Mhm. Okay, also wir haben eben ja die Wörter, die jetzt mit den richtigen Lauten gesprochen werden. Wir haben wieder unsere Lautsymbole auch dabei, ne? Und zum Beispiel einen Stapel mit Karten. Und da gibt es ja die berühmte Leseübung, die man durchführen kann. Also ich ziehe eine Karte, irgendwie da ist ein Tisch drauf. Also wir sind bei unserer Vorverlagerung Kögüttede. Und da liegt einmal eben der Holzhacker, mit dem das Kind einverstanden war, weil es auf dem Bauernhof wohnt. Das ist ganz klar, das macht der Holzhacker Kücke. Und eben der Tropfen, ne? Und dann überlegt man, oder soll das Kind überlegen, oder als Therapeutin kann man das auch modellieren, also Modell hervormachen. Aha, wie spricht man denn das jetzt hier aus? Das ist ein Kisch mit dem Holzhackergeräusch oder ist das der Tisch mit dem Tropfengeräusch? Ja, das ist der Tisch, da ist der Tropfen am Anfang, es knackt vorne. Ne? Okay. Jetzt du.
Genau, mit der Antwort, mit der Aufgabe, nimm eine Karte und überleg dir erst einmal im Kopf, welches Geräusch wir hier jetzt brauchen. Nun, ganz, weil sonst passiert es, dass die Kinder die Karte nehmen und dann ist da vielleicht eine Kasse drauf und spontan rufen die das Wort so ab, ohne groß nachzudenken und dann ist es natürlich häufig Tasse. Mhm. Und wir wollen erreichen, dass das Kind in der Eigenwahrnehmung, weil die soll jetzt mehr in den Fokus rücken, dass das Kind produktiv und expressiv angefordert ist und sich selber dabei beobachtet, sich selber zuhört und im besten Fall vorher schon überlegt, welchen Laut oder für das Kind welches Geräusch nehme ich denn? Mhm. Also nicht einfach aufdecken und sofort sagen, sondern aufdecken, angucken und im Kopf überlegen, welches Geräusch könnte das sein. Und also, dann entweder nun genau die Leseübung.
Also wichtige Anweisung dabei, ja. Also das genau, und dann beschäftigt sich das Kind mit Wortmaterial, ne? Also wir bleiben auf der Wortebene, benutzen auch keine Pseudowörter mehr, die haben hier nichts mehr zu suchen. Das sind Realwörter, die jetzt phonologisch korrekt eben verwendet werden sollen oder ausgesprochen werden sollen.
Und eben auch Bildkarten, bei denen Bildmaterial für alle Ziel- und Ersatzlaute auch dabei ist. Ne? Es geht wieder
bei der Plosivierung?
Bei der Plosivierung würde man nach wie vor immer nur die Frikative nehmen. Aber grundsätzlich würde man jetzt nicht bei der Vorverlagerung, bei der Velare, würde man nicht nur Küge-Wörter raussuchen, sondern eben auch T und D dabei haben, weil es ja um das Differenzieren, um das Sortieren geht und natürlich auch, dass TD seine Berechtigung hat und in Wörtern einen Bedeutungsunterschied macht.
Das heißt, dieses Prinzip auch mit den Lautsymbolen, wie wir vorhin auch schon noch mal bei Phase 2 erwähnt hatten, das zieht sich so durch, ganz konstant. Ne? Das ist so.
Und vermeidet auch, was man früher in der Dyslalie-Therapie häufig hatte, so Übergeneralisierung, dass dann erstmal alle T-Wörter plötzlich mit K gesprochen wurden. Findet man in der Phonologietherapie, wenn man die ordentlich macht, fast gar nicht, dass Kinder sowas machen, weil für die dann in dem Moment auch klar ist, es geht nicht darum, alle T durch K zu ersetzen, sondern es geht darum zu überlegen, wann brauche ich welchen Laut. Mhm. Also ne, diese Übergeneralisierung, die bestimmt ganz viele ältere Logopädinnen früher in der normalen Dyslalie-Therapie
erst wieder zurückbehandeln mussten.
Genau. Erlebt man in der Phonologietherapie gar nicht, weil man diese Kontraste eben hat.
Und wenn das Kind das kann, also auch wieder 80% Kriterium.
Spielt da jetzt nicht so eine große Relevanz wie bei dem Auditiven, aber das in der Therapiesituation richtig gut kann.
Genau, wenn das Kind das kann, dann, also auf der Wortebene, dann ist die Therapie beendet.
Ja, im besten Fall hat man nämlich, wie Frau Fox das vorschlägt, im Intervall gearbeitet und nicht nur einmal, sondern lieber zweimal pro Woche. Das findet aber in der Realität tatsächlich nicht so oft statt.
Bringt einen auch nicht um in der Regel, ne?
Dieser verstärkte Input durch locker zweimal pro Woche führt schon dazu, dass dann der Transfer häufig eigenständiger geleistet werden kann. Und wenn die Kinder eh unregelmäßig nur einmal pro Woche kommen, dann relativ zügig zu sagen, ach prima, jetzt klappt das auf der Wortebene, dann geh mal. ist manchmal dann tatsächlich schwierig. Mhm.
Genau. Das, wir haben jetzt das Ziel ungefähr erreicht, ne? Aber mhm. Jetzt kommt noch mal hier Musik. So, das POPT-Finale, ne, also hatten wir eigentlich erreicht, mhm. Kind kann das, im Idealfall muss nicht weitergearbeitet nee. Werden in der Spontansprache oder so, oder nein. auf anderen linguistischen nein, nein. Ebenen, das sowieso nicht. Eltern können ja auch Korrektiv-Feedback geben, wenn sie ja. wollen, die Logopädin kann auch Korrektiv-Feedback geben, wenn sie weiterhin will und einen neuen Prozess in Angriff nehmen oder was sich sonst noch so zeigt, oder die Therapie beenden.
Ja, und eine Therapiepause machen, Eltern dazu anleiten, vielleicht von Anfang an schon, dass sie die Laute im Alltag, die betroffen sind, überbetonen immer mal. Also da gibt es auch an flankierenden Möglichkeiten. Ne? Du hattest phonologische Bewusstheit schon angesprochen. Mhm. Ja, einiges, was man tun könnte. Anja, was findest denn du an dieser Phonologietherapie so gut?
Auf die Frage bin ich nicht vorbereitet.
Also, magst du POPT?
Ja.
Das ist doch schon mal gut.
Naja, es kommt jetzt drauf an, auf was die Frage abzielt. Also sagen wir mal, ich finde es, es gibt ja verschiedene Aspekte, mhm. die man gut ja. finden kann. Das eine ist, es ist halt sehr strukturiert in der Durchführung. Also ja. man muss jetzt nicht hergehen und sich sonst was ne, aus den Fingern saugen, sondern so läuft das halt ab. Ne? Also und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann später in der Praxis oder so, dann weiß man eben auch, wie das geht, hat gewisse Erfahrungen damit und ganz klar, ja, mhm. wie es läuft.
Ja. Ja, das finde ich auch gut, diese Strukturiertheit für uns Logopädinnen, die aber so viel kreative Möglichkeiten bietet, was man in was für spielerische Verpackungen das dann man das mit dem Kind mhm. Umsetzen kann, je nachdem, was die auch mögen. Ne? Genau. Da hat man ja viel Freiraum.
Also man kann, ja, also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, mhm. aber es ist, wie gesagt, schon etwas Programmatisches, mhm. was abläuft,
ja, auf jeden
das,
Fall.
Was ja vielleicht auch nicht jedem Kind liegt, ne? Also mhm. immer wieder die gleichen Dinge zu differenzieren, die lassen sich vielleicht durch die Verpackung nicht so blenden mhm. oder so. Interessant ist auch, das ist jetzt so irgendwie so eine Nebenbei-Bemerkung, mhm. dass teilweise die Kinder auch schon nach der Phase 1 ja. irgendwie die Laute in die Spontansprache
ja,
übernommen haben.
Ne?
Hatten wir jetzt
mhm.
auch so einen Jungen mhm. irgendwie, ja, kommt wieder irgendwie nach den Ferien,
ja.
läuft gleich nächster Prozess. Wir konnten uns also Phase 2 und 3 schenken
ja.
und das Kind hat auch in Phase 1 schon kräftig mitprobiert und mhm. die Laute ausprobiert und so. Ne? Also so kann das auch laufen. Ne? Genau, ich habe auch schon Leute, Kinder erlebt, die das so gar nicht toleriert haben, weil es gibt ja auch Kinder, die das nicht schätzen, wenn man irgendwie Anforderungen stellt. Hat auch funktioniert, Kind hat sich entwickelt, die Mutter hat gesagt, ja. gucken Sie mal, das und das habe ich beobachtet, habe ich mir gedacht, na gut, dann können wir den Inhalt auch weglassen, das, ja. das gibt sich dann. Ne? Also, ja,
ja,
also man sollte es eigentlich intensiv anbieten als Intervalltherapie, aber es ist immer auch anders möglicher,
ja.
möglich. Wie der Systemiker so schön sagt. Ne? Also es ist immer auch anders möglich. Genau.
Ja, und die Realität ist ja auch oft so, wie sie ist. Ne?
Genau, ich habe auch schon von Kindern, also den wollte ich irgendwelchen Kindern Hausaufgaben geben oder die Eltern sollten das machen. Ich habe immer jungfräuliche Hausaufgabenzettel in der Mappe dann gesehen, in der nächsten Woche wieder. Aber meine Mutter meinte, die übt das selber mit ihren Puppen
ja.
und so. Und
mhm.
das hat auch geklappt tatsächlich. Ne? Das funktioniert. Man muss dann einfach nur gucken, wo setze ich an. Weil ja, man denkt sich dann immer so, es müsste anstrengend sein. Die Eltern müssen unbedingt Hausaufgaben mhm. machen. Also ich bin der Meinung, gerade bei, ich meine, wenn es schnell gehen soll in der Phonologie, vielleicht eher schon. Eine Unterstützung ist schon gut. Aber ich denke, es gibt andere logopädische Bereiche, wo Hausaufgaben vordergründiger wichtig sind. Ne? Also zum Beispiel bei der myofunktionellen Therapie, dass man einen Kraftaufbau oder Bewegungsabläufe konsequent übt. Ne? Aber also ich habe da schon die dollsten Dinge
ja.
erlebt, wie die Kinder sich einfach dann selber auf die Spur
ja.
bringen auch. Ne? Also man muss sich das nicht irgendwie immer als Sisyphus-Arbeit vorstellen oder unglaublich anstrengend, sondern
ja,
manchmal
Fall.
Flutscht das auch einfach so. Manchmal auch nicht. Ne? Manchmal auch gar nicht. Da kann man,
ja.
kann man machen, was man will.
Ja.
Zieht POPT von vorne bis hinten durch und dann noch Minimaltherapie und das läuft überhaupt nicht. Ne? Sowas gibt es auch. Ne?
Ja. Ja, ja, das gibt es auch. Und
aber ich,
da könnten dann auch noch andere Sachen ja immer dahinter stecken. Ne?
Und da müsste man dann halt mal gucken, da
ja.
einfach ein bisschen vielleicht interdisziplinär gucken, ja, dann auch und mal.
Differentialdiagnostisch nochmal gucken, ob man das passende Konzept für die Aussprache
oder eben nicht nur logopädisch, sondern ja, eben auch in anderen Bereichen nochmal gucken. Ne? Also, was ist mit ergotherapeutischen Aspekten? Wie sieht es mit kognitiven Fähigkeiten aus und so weiter? Ne? Oder was auch immer. Das Hören natürlich sowieso, und, dass man also PBT nicht machen kann, ohne dass man einen relativ frischen Hörtest vorliegen kann, vorliegen hat, dürfte eigentlich auch einleuchten.
Ja.
Ne? Ja. Da gab es auch mal das Kind, das wir versucht haben zu therapieren auf Kontaktassimilation, ne, wo dann rausgekommen ist, die hört wie unter Wasser gedrückt.
Ja, dann funktioniert es.
Genau. Also auf sowas unbedingt achten. Und das war's.
Ja,
für heute.
Spaß,
ja, viel Spaß beim Anhören. Ich hoffe, da sind ein paar Sachen dabei, ein paar Anregungen, den einen oder anderen, ich bin eigentlich Gendergegner, wieso fange ich hier einfach an, mich zu verhaspeln, ist noch wurscht. Also irgendwelche Leute halt weiterbringen.
Na, am besten alle, die zugehört haben.
Genau, wäre nice. Gut, jetzt unser Abschluss. Dich sieht niemand winken.
Niemand
sieht dich winken. Okay, also tschüss.